herzlich willkommen zum Uncast Episode 171 Nexus 5 Probleme mit Genehmigungen. Ja, und damit ist auch wieder ein Thema schon mal gespoilert für heute. Ja. Aber es ist ja auch an der Zeit jetzt, die Themen zu spoilern, denn danach gibt's noch die ganzen, sag ich mal, die ganze Dramatik, was bis jetzt hier mit dem Nexus 5 passiert ist, ja, und auch mit dem Android 4.4 KitKat. Und dann gibt's auch wieder einige News. Ich habe diesmal wirklich Schwierigkeiten gehabt, genug News zusammenzutragen, ja. Und dann aber auch wieder einige Community-Meldungen und die App der Woche, diesmal was ganz Interessantes. So, wenn ihr im Hintergrund noch irgendwie Musik hört, was ich nicht hoffe, dann fällt das unter die Rubrik, ihr wisst, dass ihr die falsche Nachbarschaft habt, wenn jemand in der Nachbarschaft Queen so laut spielt, dass die ganze Straße damit beschallt wird. Ja, ich werde wahnsinnig. Ich hoffe, ich kann mich einigermaßen konzentrieren und drifte nicht hier in die 80er Jahre ab. Ja. Aber ich komme jetzt mal zum Thema. Es wird sowieso wahrscheinlich wieder sehr emotional werden. Ja, also das Nexus 5, ja, man sieht das Nexus 5 jetzt überall auftauchen. Ja, was ist die letzte Woche passiert? Tja, ich habe es im letzten Podcast gesagt, eigentlich sollte dienstags, so die ersten Gerüchte, ja, dass Nexus 5 und Android KitKat offiziell vorgestellt werden. Ja. Das hat nicht hingehauen, offenbar, es war mucksmäuschenstill, niemand bei Google hat irgendetwas gesagt. Dann hieß es Donnerstag, auch dieses Datum ist verstrichen, jetzt haben wir wieder Montag und wir haben noch nichts Offizielles davon. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so ein Kram, so ein Chaos gegeben hat bei einer neuen Version von Android oder ein neues Nexus-Telefon oder überhaupt ein neues Handy, seit es Android gibt. Also es ist totales Chaos und ich finde das nicht nur positiv. Ja. Die Gerüchte und Spekulationen nehmen aber jetzt wirklich überhand. Also was da für haarsträubende Sachen gemacht werden oder von den News-Redaktionen, wenn ich das so nennen will, hier aufgetischt werden, das ist schon ziemlich komisch. Beispielsweise hat jemand, weil hier so irgendein Lied verwendet wurde in einer Werbung von Nestle wegen diesem Android KitKat. Ja, ich weiß nicht, was für eine Werbung das war. Also das war irgendein Lied. Ich guck mal, ob ich das hier hab. Nee. Irgendein Lied wurde da vorgestellt und das Lied wurde ursprünglich am 18.10. veröffentlicht, glaube auch in den 80ern, ja. Oder ne, das war schon in den 90ern. Das ist so eine Dance-Hymne gewesen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich krieg's nicht mehr, egal. Auf jeden Fall, das Veröffentlichungsdatum des Liedes damals, ja, sollte dann darauf hinweisen, dass es auch diese Woche das Veröffentlichungsdatum ist. Und, ich meine, man kann auch die Flöhe husten hören oder man kann hier sich die lustigsten Sachen vorstellen, ja. Und genau das passiert momentan. Die Spekulationen, die nehmen wirklich überhand, ja. Überall vermutet man einen Hinweis, wann denn jetzt das Nexus 5 kommt. Und am Anfang war das noch witzig, aber jetzt ist es wirklich nur noch nervig. Und das ist auch nicht gerade seriös. Ja. Also ich finde, da müsste jetzt zumindest mal Google Nachtwort sprechen, müsste sagen, dass es ein Event gibt. Es müssen ja nicht verraten, was da vorgestellt wird. Ja, aber nur, dass es ein Event gibt. Gut, das Vorstellen oder das Zeigen und Präsentieren von Android 4.4 und dem Nexus 5 vor dem iPhone-Event von Apple, wird jetzt nichts mehr. Heute haben wir 21. Ja, und das wird jetzt nichts mehr. Derweil hat aber auch bei Talk Android beispielsweise wieder ein neues Gerücht die Runde gemacht, nämlich, dass schon ein Hinweis in der 4.3 Android 4.3 Kamera-App schon auf das Nexus 5 war, warum das Icon für umzuschalten zwischen den beiden Kameras, ja, das sieht aus wie Nexus 5. Also, Leute, also das, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich fand es so schlimm, so nervig, dass ich heute darüber sprechen muss. Das ist verrückt, sowas, ja. Dann ist bei Google offenbar ein Patzer passiert. Ich würde sagen, ein beabsichtigter Patzer. Und zwar tauchten kurzzeitig Bilder auf von dem Nexus 5 im offiziellen Play Store. Und ich halte das für Absicht, ja, dass es auftaucht, aber für absolut unprofessionell und für absolut schädigend, was hier abläuft. Dieses ganze Hin und Her ist einfach nicht mehr schön. Da frage ich mich, ob Google überhaupt das noch im Griff hat, ja, was die da veröffentlichen oder was die da an Gerüchte rausgeben oder überhaupt. $349 war kurzzeitig zu sehen, starting at $349. Und ich muss sagen, ich sparte auch vom Preis her, ich meine, der wäre okay soweit, ja. Nur ich kann das nicht verstehen. Das Einzige, was ich zur Ehrenrettung von Google hier hervorbringen kann, ich bin stinkesauer deswegen übrigens, weil das ist wirklich wie im Saftladen geht's dazu. Ja, keiner hat da eine Ahnung, was abgeht. Offizielle Statements, wann ein Event ist nicht angesetzt. Also das ist schon nicht mehr würdig einer Firma wie Google. Ja. Also bei Apple weiß man zumindest genau, wann jetzt etwas vorgestellt wird. Wenn auch sich offiziell bedeckt gehalten wird, was vorgestellt wird, ist ja auch korrekt so, ist ja auch richtig so. Man darf ruhig überrascht werden. Nur man sollte wenigstens wissen, wann man überrascht wird durch irgendetwas. Ja? Sonst ist es nämlich richtig, richtig großer Misthaufen. Ja? Ich glaube auch, und jetzt komme ich zur Ehrenrettung von Google, ich glaube auch, dass es geplant war, das am Dienstag zu zeigen, aber es ging wohl nicht. Ja? Auch wenn das hier, finde ich, eine sehr, sehr schlechte Werbung ist für Google und Android und ein sehr schlechtes Image aufbaut. Ich glaube, das war nicht gewollt von Google, dass es so passiert, wie es jetzt gerade läuft. Warum, was ist passiert? Wie ihr euch erinnern könnt, war die USA vor kurzem komplett lahmgelegt, was bürokratische Maßnahmen betrifft. Organisationen, Regierungsstellen waren geschlossen, ja. Öffentliche Dienstleister, die in der Regierung tätig sind, waren nicht erreichbar. Die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Die USA war ja kurz vor der absoluten Pleite. Ich meine, pleite sind sie eh, ja, nur die Grenze, die wurde jetzt nochmal verschoben vor kurzem. Allerdings sind eben jetzt erst wieder die Leute an ihren Arbeitsstellen eingetroffen. Jetzt kann erstmal die Verwaltung wieder loslaufen. Ja, und wo ist das Problem? Was hat das jetzt mit dem Google Android zu tun? Ganz klar, es gibt etliche Genehmigungsverfahren, die laufen müssen, bevor ein neues Gerät herauskommt. Und zwar auch Tätigkeiten, die eben von der Regierung bezahlt werden. Beispielsweise die FCC-Freigabe, ja, und etliche andere Freigaben müssen da gemacht werden. Ja, das sind etliche Vorschriften, auch in den USA, nicht nur im Bürokratieland Deutschland, sondern auch in den USA gibt es jede Menge Kleinigkeiten. Und ich denke, dass hier Google deswegen auch auf die Präsentation eben verzichtet hat, weil es noch nicht abzusehen ist, wann denn nun die Genehmigung überhaupt erteilt wird. Dass schon im Vorfeld die Genehmigung erteilt wird, ist nicht plausibel, da es normalerweise immer kurz vor knapp passiert, dass die FCC-Freigabe quasi herausgegeben wird, das Gerät also freigegeben wird, um es überhaupt mal nutzen zu können. Dann erst wird das an die Netzbetreiber geschickt, die ebenfalls wiederum Tests machen müssen, ja, um das dann freizugeben in ihren Netzen. Vor allem Verizon macht da immer ganz große Schwierigkeiten. Ja. Ich glaube, die haben bis jetzt noch nicht das Nexus 7 für LTE freigegeben. Und es ist schon seit etlichen Wochen, Monaten glaube ich jetzt sogar schon, im Test. Und ich denke, dass es damit zusammenhängt, da eben Google hier überhaupt gar noch gar nicht weiß, wann überhaupt dieses Nexus 5 dann genehmigt wird. Jetzt hätte man können sagen, ja gut, Android 4.4 hätte man ja können deswegen separat freigeben, aber ich denke, das ist ganz einfach deswegen so, dass man ja nicht ein Event alleine jetzt für das 4.4 macht, wenn das ja eigentlich zusammen mit dem Nexus 5 erscheinen soll. Außerdem deutet auch noch eben darauf hin, dass ja der Chef von Google Deutschland oder der PR-Manager von Google Deutschland, der Stefan Keuschel, ich habe es ja letzte Sendung schon erwähnt, der ist ja in die USA geflogen, offenbar, also zu Google, ja, und offenbar war dieses Event eben auch geplant, ja, und wurde wohl abgesagt. Was ich absolut nicht verstehen kann, ist, dass es überhaupt keine Kommunikation von Google Richtung Öffentlichkeit gibt. Das hätte man doch einfach können sagen. Ja, das hätte man doch können breit schlagen oder zumindest mal klarstellen, warum das jetzt sich weiter verzögert. Ja. Klar, offiziell hat man nie etwas gesagt, dass das Telefon im Oktoberfest vorgestellt wird. Man hat auch überhaupt nicht gesagt, dass es überhaupt vorgestellt wird. Dieses Jahr irgendwann nochmal. Ja, das steht nirgends geschrieben. Nur, dass es geplant war, war ja wohl offensichtlich. Und dass es das Gerät gibt, ist auch offensichtlich. Und jetzt hätte ich gerne Erklärung, was das soll. Ansonsten hat man nämlich das Gefühl, dass Google einem an der Nase herumführt. Und ich muss schon sagen, also das ist wirklich nicht einer Firma wie Google eben wert. Also das kann ich einfach nicht verstehen, sowas. Ja. Gut. Ich muss wohl damit umgehen, dass Google das nicht auf die Reihe kriegt mit dem Event oder mit der Kommunikation gegenüber den Normalsterblichen. Ja. Sieht schlecht aus, sehr schlecht, und fühlt sich auch überhaupt nicht gut an. Ja. Dafür gab es ein paar kleinere Updates für verschiedene Google-Apps, alle nicht, mal einzeln nicht erwähnenswert, das sind alles Bugfixes, die da gemacht wurden, bei Maps beispielsweise, steht immer nur Bugfixes. Auch das ist sowas, die Changelogs bei Google sind einfach unterirdisch schlecht. Ja, auch da findet keine richtige Kommunikation statt. Bugfixes. Ja, ich will wissen, was für Fehler gefixt wurden. Ganz einfach. Weil manche davon sind schon ziemlich nervig. Bekannte von mir hat eben da zum Beispiel nach dem letzten Update, also vor diesem Update jetzt, des Google Maps, war das Maps für sie fast unbenutzbar auf einem Ice Cream Sandwich Sony Xperia Neo V. Da muss ich schon sagen, das ist Entschuldigung, Xperia Solar. Ja. Und auch da muss ich sagen, das geht so nicht. Ja, also das ist wirklich unmöglich. Dann gut, wie gesagt, auch bei anderen kleinen, also bei einigen Apps gab es eben diese Updates. Ist, wie gesagt, im Einzelnen nicht erwähnenswert. Ja. Bam. So. Einmal abgeschlossen. erfreulicherweise hingegen ist, es gibt schon wieder ein neues Humble Bundle. Das Humble Bundle with Android 7 nennt sich das. Und was verbirgt sich dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach. Das letzte Humble Bundle war ja nur für Android. Und jetzt gibt es das neue Humble Bundle wieder als Multiplattform, das heißt Android, iOS, Windows und Linux. NewPlus Linux, ja, können diese die Apps benutzt werden auf diesen Plattformen. Alle Apps können da benutzt werden. Anodyne, Incredipede, Creedcore, Ticket to Ride und wer mehr als den als die $6.13 Durchschnitt zahlt, der kriegt noch Worms Reloaded, jawohl, und The Bard's Tale. Bei Worms Reloaded ist das so, dass weil das Worms Reloaded in dem Sinne eben nicht direkt verfügbar ist auf Android, gibt's Worms 2 Armageddon, diese Version ist damit drin, und das ist eben die das Android Gegenstück zu der PC-Version eben. Gut, The Bard's Tale, das ist etwas, wo ich ein bisschen länger oder eigentlich ein bisschen euch da drauf ja, den Mund wässrig machen kann, denn The Bard's Tale ist ein Rollenspiel, könnte man sagen, aber mit einer für Android fantastischen Grafik, und es wird hier in dem Video auch extra für die Android-Version bewertet oder gezeigt, und ich muss schon sagen, wow, da bleibt einem die Spucke weg, und es ist lustig gemacht auch, Bard's Tale. Und ja, die Welt ist ausgesprochen umfangreich, ja, die Kämpfe spielen sich so nach, ich würde es fast sagen, so ein bisschen wie das alte Diablo ab, ja, sieht zumindest mal von der Perspektive her so aus, während das andere, der Rest von dem Spiel also überhaupt nichts mit, um es gleich vorneweg zu sagen, Diablo oder Ähnliches zu tun hat, ja, sondern mehr wie eben ein klassisches Rollenspiel im Stile von den alten Final Fantasy Reihen, aber mit ungleich besserer Grafik, ja, und auch netten Charakteren, ja, manchmal, ja, es geht eben doch hier gut zu in dieser Zeit, ne? Ja. Also auf jeden Fall The Bard's Tale für Spieler diesen Genres, die das Genre allerdings auch nicht ganz so ernst nehmen, wird es sehr, sehr viel Freude bereiten. Ja, wie gesagt, es ist schon sehr, sehr humorvoll. Also nicht so ganz todernst nehmen, das Ganze. Gut, die anderen Games, da sage ich, guckt einfach mal auf humblebundle.com. Das sind wieder ein paar schöne Dinge dabei. Vielleicht kann man auch Anodyne separat erwähnen, denn das ist ein 2D-Puzzle-Adventure-Game. Also auch das mal was Besonderes. So im Stile vom alten, vom ganz alten Zelda. Ja, und ja, mit dieser typischen 8-Bit-Grafik. Aber dann eben diese Puzzle-Einlagen, und das ist richtig schön gemacht. Ja, dazu gibt's natürlich auch wieder die Soundtracks. Hier für The Bard's Tale dürfte das bestimmt sehr interessant sein, ja. Und für die anderen Games dann eben auch hier die Original-Soundtracks dabei. Ich glaube, diesmal ist von jedem Spiel genau den Original-Soundtrack dabei. Und normalerweise werden die Soundtracks nicht nur in MP3-Format, sondern auch in verlustfreiem FLAC-Format ausgeliefert. Also, ran an das Humble Bundle, Leute. Wird vielleicht wieder mal so eine App der Woche drin sein, ich weiß es nicht. Ja, mal sehen. was gibt's noch? HTC hat offenbar die Position im eigenen Markt oder die eigene Position im Markt komplett verkannt. Was ist passiert? Also HTC, der Jeff Gordon, ja, der Chef des Marketings bei HTC hat gesagt, dass HTC jetzt also nicht plötzlich die Strategie ändern wird und zu einem Budget-Smartphone-Macher werden wird, also das heißt für günstige Handys. Ja. Er sagt auch, hier in Konkurrenz zu treten mit Huawei, ZTE und vielleicht Amazon für Low-End-Telefone mit ganz, ganz dünnen Margen wäre ein Idiotenspiel. Ja, um es direkt zu übersetzen. Ja, es ist zwar schon wahr, dass es keine schöne Sache ist, ja, in diesem Low-End-Bereich, wo man hier Gewinnmargen von nur noch ein Euro hat oder noch weniger, ja. Das ist einfach verrückt, sowas. Da muss man Millionen Geräte verkaufen, um ein bisschen Gewinn zu machen damit. Es ist schon nicht schön. Und ich kann verstehen, dass einem das abschreckt. Nur, sind wir mal ehrlich, genau dort ist HTC ja im Moment. HTC wird nicht als Premium-Hersteller erkannt, sondern als Low-End, beziehungsweise als Low-Cost-Hersteller. Und vielleicht ist da auch ein Problem. Man erwartet ein HTC-Gerät generell für einen Euro mit Vertrag. Und auch ohne Vertrag erwartet man keine ihren Preise. Und ich glaube, HTC verkennt hier die eigene Position am Markt. Wenn HTC denkt, sie könnten sich mit einer Stufe mit Apple stellen beispielsweise, was den Premium-Segment betrifft, was das Premium-Segment betrifft, dann denke ich, ist HTC auf dem falschen Dampfer. Ja? HTC hat sehr gute Geräte, das wissen wir alle. Ja, und das HTC One, habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt, hat sehr gute positive Kritiken aus der ganzen Fachpresse bekommen. Jetzt kommt das HTC One Max raus und das ist zum Beispiel von meiner Sicht aus wiederum das bessere HTC One, ja, weil eben das ein größeres Display hat. Ich finde es super. Nur das Problem ist, dass die Masse der Leute eben HTC nicht als Premium-Anbieter sieht und entsprechend dann auch die Stirn in Falten wirft, wenn die ein Gerät für 650 Euro von HTC sehen. Das sind Realitäten. HTC ist in Deutschland, in Europa zumindest, bekannt als Billigheimer, auch wenn sich das jetzt böse anhört. Denn auch früher hat HTC auch Low-End-Geräte im Angebot, gerade auch vor Android. Und auch mit Android hatten die viele Geräte, die klein und absolut billig waren. Ich sage nicht günstig, sondern billig waren. Und das bleibt bei den Leuten drin. Ich verstehe nicht, dass jetzt hier der Marketingchef meint, dass HTC im Premium-Segment hauptsächlich angesiedelt ist. Das kann ich nicht sehen. Und wenn er das so sieht, oh, dann habe ich wirklich große, große Angst um HTC. Weil dann stimmt irgendwas nicht. Offenbar sehen das auch einige Mitarbeiter so. Nachdem ja schon einige zurückgetreten sind und das Unternehmen verlassen haben, folgt jetzt auch der Vizepräsident und der Kopf der globalen Pub Regulation, Corporate and Internal Communication, also offenbar eine sehr wichtige Person, die Lorraine Wong, ja, die verlässt die Firma. Allerdings ist sie auch erst 4 Monate bei HTC. Sie sagt natürlich, es sind persönliche Gründe, ja, und bleibt als Beraterin für 3 bis 4 Monate erhalten. Ja. Das hat Ben Ho gesagt, der Chief Marketing Officer. Aber es täuscht nicht darüber hinweg, dass schon wieder ein Kopf weg ist von HTC. Und ich finde es schon fast gemein, dass hier Talk Android bei diesen Stories den Aktienkurs von HTC einblendet, der nämlich über einen gewissen Zeitraum hier ja drastisch nach unten fällt. Schade, muss ich sagen. Hier der Höchstpunkt war 1300 Punkte und momentan dümpelt die bei unter 300 Punkten rum. Es ist ein Drama. Ich hoffe, dass HTC die Kurve kriegt. Ich habe es letztens schon mal gesagt. HTC ist das Urunternehmen für Android. Und nur durch solchen Aussagen eben wie jetzt durch den Herrn da, der vollkommen anscheinend von jeglicher Realität fern ist, da wird's einem schon Angst, wenn man das hört. Schade, schade, schade. Auch wenn für das Nexus 5 und das Android 4.4 kein Termin genannt wurde, hat Google immerhin, hat Google das angekündigt? Nein, auf jeden Fall wird Google einen Event hosten. Das wurde offiziell bekannt am 24. Oktober in New York City. Keine Hardware wird dort offenbar vorgestellt, es sei denn, die würden jetzt durch diese Verzögerung das gleich dort integrieren. Wer weiß, ja, wieder eine Spekulation, diesmal von mir, war ja. Es geht aber eigentlich bei dem Event um Google Play. Ja? Und man erwartet, dass dort dann einige Sachen vorgestellt werden, ja. Beispielsweise im Bereich Bücher bzw. Zeitschriften, ich komme gleich nochmal dazu, aber auch im Bereich Google Play Music, Movies und Games soll sich da was tun, denn das ist die Ankündigung von Google. Join us for a night out with Google Play Music, Movies, Games and a special performance by Capital Cities. Okay. Gut, gut, gut. Also, ne? Wer weiß. So, jetzt kreischt da draußen Celine Dion rum. Ich weiß nicht, das ist so laut, als ob die da draußen vor meinem Fenster steht. Ich mag die aber gar nicht so. Ich hoffe, ich halte es noch aus. Ich kann hoffen, dass das USB-Mikro hier nicht die Hintergrundgeräusche so stark reinhaut. Also gut. Das Event steht zumindest mal fest, im 24. Was da draus wird, werden wir sehen. 24.10. jetzt. Das ist, glaube ich, am Donnerstag. Ja, genau, Zeitschriften. In Android 4.4 wurden Hinweise entdeckt, dass ein Zeitungskiosk jetzt endlich integriert wird. Natürlich steht das mal wieder für die USA. Wer könnte das auch anders sein? Ja. Und zwar sollte da offenbar ein, laut Android Police, ein neues Portal eingeführt werden, Newsstand. Und das könnte ja auch der Grund sein, warum dieses Event in New York City abgehalten wird, ja, um eben diesen neuen Dienst hier, der dann Teil von Google Play wohl wird, vorgestellt wird. Gut, Newsstand haut mich jetzt eigentlich nicht vom Sockel. Vielleicht werden da einige interessante Magazine sein, bis die europäischen Magazine, deutsche Magazine hier überhaupt das anerkennen und was machen. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, ja. Bei uns wollen sie das Leistungsschutzrecht. Lachhaft. Aber das wird wohl so nichts werden. Ne? Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gab zwar mal bei uns ein paar Bestrebungen, auch von Samsung her, ja, die haben schon längere Zeit ein integriertes Zeitungskiosk bei den Samsung-Apps. Da hat man aber genauer gesehen, was für Zeitschriften da eben vermarktet werden sollten und so wirklich interessant war das dann nun auch wieder nicht. Ne? Die Verleger können sich halt nicht einigen drauf, jeder will halt alles in der eigenen Hand haben. Ja? Zukunft sieht man natürlich nicht und von daher mache ich mir keine Illusionen. Ich denke nicht, dass in Deutschland große Magazine oder Newsstands, das heißt aktuelle Zeitungen, hier groß bereit sind im Google Play Store sich zu veräußern. Die meisten Verlage stehen ja Google nicht gerade positiv hier gegenüber. Ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, die natürlich erkannt haben, dass die Zukunft digital ist und dass dann eben auch Geld gemacht werden kann. Und dann setzt man halt voll und ganz auf diese Vermarktung und dann klappt es auch mit dem Geld machen. Im Gegensatz dazu, wenn man nur halbherzig mal kurz was probiert und sich dann wundert, naja, das gibt ja gar nicht so viel Geld, das ist uns zu viel Aufwand. Ja, natürlich, wenn man nur mit so halb dabei ist, ja, und das Herz dann doch lieber bei der eigenen alten Publikation hat, dann wird es auch nichts. Ja, dann kann man das gleich vergessen. Das erfordert volle Aufmerksamkeit, das digitale Verbreiten der Medien. Gut, Android und SSL, da gibt's offenbar ein paar Probleme, wie Heise meldet. Und zwar wurden seit Android 2.3, offenbar war das vor Android 2.3 nicht der Fall, Verschlüsselungsalgorithmen, ja, Verfahren, sage ich mal, nicht Algorithmen, sondern Verfahren, RC4 und MD5, ja, ganz oben auf einer Liste von den Cypher-Suites, um ausgewählt zu werden. Das heißt, im Prinzip schlägt Android 2.3 vor, RC4 und MD5 zu nehmen. Und das ist nicht sehr gut, denn die beiden Verfahren sind bereits geknackt worden und gelten damit als unsicher. Ja? Frühere Android-Versionen haben aber das viel sichere und bisher noch nicht geknackte AES mit SHA-1 favorisiert und sogar Forward Secrecy. Und das ist wesentlich besser als dieses RC4 und MD5. Warum Google das gemacht hat, da gibt's natürlich dann wieder Raum für Spekulationen, wie hier auch Heise macht, ja, oder zumindest meine Kommentaren hier von Heise. Allerdings soll bei den aktuellen 4.2.2 und 4.0 sowohl der Standardbrowser als auch Dolphin, dann wieder AES 256 mit SHA und ECDHE, für die Verschlüsselung vorschlagen und ist damit dann wieder okay. Ja. Also es ist schon sehr, sehr komisch, was da, warum das Google gemacht hat. Bei Android 2.3.7 hat dann eben auch die Uni Hannover schwierige bzw. problematische Kombinationen entdeckt, oder diese problematische Kombination RC4, MD5, und das ist nicht gut. Ja. Also, es ist nicht immer alles sicher, was SSL heißt, ja. Aber zumindest kann man mal sagen, mit neueren Android-Versionen ab 4.2.2 sieht's wohl so aus, als ob wieder vernünftige SSL-Verschlüsselung präferiert wird. Es ist auch nicht so, und das war zu keiner Zeit so, auch nicht bei 2.3 jetzt, dass die Programme generell dieses Verfahren dann benutzt haben. Das können die Apps beispielsweise auch selbst bestimmen. Das war nur ein Vorschlag, ja. Die aber offenbar dann vom normalen Browser her auch eingehalten wurde. Warum dieses Verfahren so weit nach oben gerutscht ist, wie gesagt, das weiß man nicht. Auf jeden Fall kann man das schon als problematisch einstufen. Und ich hoffe, dass das vielleicht nochmal nachgerüstet wird für die Geräte, die eben jetzt kein Android 4.2.2 bekommen können. Ja, dann gibt's noch ein Problem, und zwar mit dem Samsung Galaxy S4. Ich hab's schon gehört, direkt von der Quelle, ja, aber ich konnte eben nicht hundertprozentig sagen, dass es auch ein Serienfehler ist oder ein genereller Fehler, weil es eben nur ein paar Dutzend Fälle waren. Allerdings ist das schon sehr auffällig gewesen. Nun aber die Gewissheit, dass beim Samsung Galaxy S4 der Akku sich des Öfteren ausdehnt. Das heißt, schlicht und einfach, der bläht sich auf, und das ist äußerst übel. Das Ausschwellen des Akkus ist nämlich ziemlich gefährliche Sache. Zwar wird hier nicht von einer Gefährdung geredet, aber, und es seien nur sehr wenige Käufer betroffen, aber dennoch muss ich sagen, bei so einem Durchlauf von Geräten, von denen ich jetzt weiß, ja, ein paar Dutzend Fälle, da muss ich schon sagen, ist das schon ziemlich heftig. Und offenbar ist dies auch ein Problem. Der Kundenservice weiß Bescheid und die Akkus werden auch ausgetauscht, dann, wenn man hier dieses moniert. Warum das passiert, weiß man nicht. Man schiebt die Schuld auf Ladegeräte von Fremdherstellern so zwischen den Zeilen. Das kann aber nicht sein, dass denn die mir bekannten Fälle sind alle ausschließlich mit dem Original Samsung Ladegerät geladen worden. Und was ich auch nochmal dazu sagen möchte, heute zu sagen, Ladegeräte von Fremdherstellern ist fast schon Unding, denn es geht über die USB-Schnittstelle, die muss genormt sein, ja, und die muss auch mit unterschiedlichen Spannungen zurechtkommen, nicht Spannungen, sondern Stromstärken zurechtkommen. Es kann nicht sein, dass hier eine gewisse, sagen wir mal, 0,8 mA oder 1,1 Ampere-Stunden hier geladen werden muss mit dieser, exakt genau mit dieser, mit diesem Strom. Das geht nicht, ja, sondern man muss es an unterschiedlichen Ladegeräten und auch an Computerschnittstellen anschließen können. Und da muss das Gerät einfach drauf vorbereitet sein. Da muss eine Ladeelektronik dazwischen geschaltet sein. Und die ist auch dazwischen geschaltet. Deswegen finde ich, das ist absolut nicht korrekt. Und Samsung sollte sowas auch zwischen den Zeilen durchaus unterlassen, ja. Dass Original Samsung Akkus verwendet werden, okay. Aber dass Ladegeräte Original Samsung nur verwendet werden, das ist absolut unmöglich. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, man darf sein Samsung S4 niemals an einen Computer an die USB-Schnittstelle anschließen, denn dann wird automatisch geladen. So geht das nicht. Ja. Also auch da Samsung Buh, was soll das? Ja. Das sind ganz klar schadhafte Akkus, die von Samsung ausgeliefert wurden, ja. Das sind keine billigen Akkus, die irgendwie selbst gekauft wurden, sondern das sind die Original-Akkus, die dabei waren. Und die muss man mit einem Ladegerät aufladen können, die sich an die USB-Konformität hält. Und dazu zählen eben auch Computer und andere USB-Ladegeräte. Ja, ganz einfach. Gut, heute bin ich so richtig in Fahrt wieder. Ne? Deswegen komme ich ja gleich zum Amazon Kindle HDX. Das neue Amazon Tablet, ja, bietet ja eine höhere Auflösung, hat einen Quad-Core-Prozessor und eine verbesserte Akkulaufzeit. Ja, die Grafikauflösung ist bei krassen 1920x1200 Bildpunkten, ja, und damit bei 323 Pixel per Inch. Das ist sehr, sehr gut. Fast schon zu gut. Die perfekte farbgetreue Darstellung, schreibt Amazon, ja, 100% sRGB, ja, sorgen für lebendige, naturgetreue Bilder. Aber imposant auch der 2,2 GHz Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM für die für Apps, also für den Hauptspeicher. Das ist auch gut. Also sagen wir mal okay in unserer Zeit, 3 GB, wie zum Beispiel beim Note wäre das schon angebracht. Ja. Ja, wir wissen, was das Amazon für ein Android hat, nämlich ein komplett Eigenentwickler, ein Fork, ein Android Fork, hat also mit dem normalen Android nicht mehr viel zu tun, außer eben, dass Android-Apps laufen, ein Play Store ist allerdings nicht vorhanden. Das läuft ausschließlich über den Amazon App Store und dementsprechend angepasst sind natürlich auch die Programme. Das mag auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite schränkt es natürlich die App-Vielfalt um einiges ein, was man immer wieder feststellt. Bekommen, und das ist es, was sehr erfreulich ist, kann man das Gerät bereits ab 229 Euro. Da ist dann dabei 16 GB Speicher, Flash-Speicher, mit Werbeeinblendungen gesponsert. Das ist allerdings nur beim Lockscreen der Fall. Und mit WLAN. Ja, möchte man beispielsweise, ich klicke jetzt mal rum, das kann man schön konfigurieren, ja, 32 GB mit WLAN und 4G LTE von Vodafone haben, dann ist übrigens da integriert, da kommt man dann auf 349 Euro, Ja, was immer noch ein sehr guter Preis ist, also 32 Gigabyte Speicher, WLAN 4G LTE. Und wenn man dann auch auf dem Lockscreen keine Werbung haben möchte, dann kann man das einfach hier auswählen und schon ändert sich der Preis. Dann kostet das Ganze 364 €. Die größte Version, 64 Gigabyte ohne Werbeangebote, WLAN 4G und 4G kostet dann 404 €. Wenn man mit Spezialangeboten auf dem Lockscreen einverstanden ist, kommt das Ganze auf nur 389 €. Daher ist es vom Preis her eigentlich okay. Okay, aber mehr nicht, denn wenn man das Nexus 7 sieht, ist natürlich das Nexus 7 vom Preis her nochmal wesentlich günstiger, ja, bietet aber noch ein Fünkchen mehr Leistung. Ja. Aber, und das muss man auch sagen, nicht vergessen, dass hier eben auch dann das 4G LTE Vodafone integriert ist für die für diese Anbindung von Amazon App Store beispielsweise direkt an den Kindle. Ja. So, dann komme ich mal hier zu dem. Ach so, ja, das war eben also der Kindle Fire HDX mit 7 Zoll. Es gibt noch einen 8,9 Zoll HDX. Ja, der ist dann etwas teurer. Dann gibt's ab 379 €. Ja, hat eine noch höhere Auflösung, 2560 mal 1600. Und das ist dann 339 Pixel per Inch. Prozessorleistung ist gleich. Und auch da kann man verschiedene Optionen dann bekommen. Ja. Den normalen Kindle Fire HD, den bekommt man, übrigens die neue Version, ja, die bekommt man für 100, ab 129 €. 7 Zoll Display mit 216 Pixel per Inch, das sind 1082 mal 800 Bildpunkte, Dual Core 1,5 GHz, ja, und das wäre natürlich eine absolute Alternative, absolute Top-Alternative für Android, wenn denn richtiges Android drauf wäre und nicht eben diese spezielle Amazon Android Fork. Ja, ich weiß nicht, hat das überhaupt einen Namen? Ich weiß nicht. Aber ja, wem das egal ist und er nur ein Gerät braucht, wo er seine Amazon-Bücher und auch einige Amazon-Apps eben benutzen kann, der kann sich den Kindle Fire HD ruhig mal angucken, weil 129 € für ein Kindle Fire HD, also ich meine, das ist schon heftig gut. Heftig gut. Nun denn, also, dann lasse ich das mal bewenden damit und komme auf was anderes, was Kurioses, und zwar ein Google-Patent, das aufgetaucht ist, das die Druckempfindlichkeit von Android-Geräten ermöglichen würde. Und da lässt sich die Frage stellen, plant Google denn ein drucksensitives Android-Gerät? Ja, wo also quasi im Gerät festgestellt werden kann, wie fest man auf den Bildschirm beispielsweise drückt. Ja. Und das wird am gesamten Gehäuse gemessen. Das heißt, man könnte, also das Gerät könnte auch erkennen, wenn zum Beispiel Druck von hinten auf das Gerät ausgeübt würde. Wer weiß, für was das alles gut ist. Mir fallen da jetzt erstmal Sachen ein, wie zum Beispiel eben drucksensitive Display-Benutzung, zum Beispiel für nur als Demo, ja, als so eine Klaviersimulation, wo erkannt wird, wie fest man auf die Klaviertaste, auf diese virtuelle drückt und dann entsprechend der Ton zum Beispiel lauter oder leiser wird, ja, so also diese responsive Anfrage dadurch. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist zum Beispiel eine Alarmfunktion, wenn man das Gerät hinten in der Hosentasche hat und setzt sich und der Druck auf das Gerät wird zu groß, dass dann ein lautes Warnsignal abgespielt wird, damit man weiß, hoppla, oh, ich nehme das lieber mal raus, ja, bevor hier das Ding noch kaputt geht. Das wäre auch mal eine vernünftige Sache, quasi eine Warnung, wenn die Belastung auf das Gerät zu hoch wird. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, die da der Fall sind, und das hat auch offenbar Google oder die möglichen, das hat auch offenbar Google so gesehen, denn die Funktionen, die in dem Patent beschrieben werden, bezieht sich auch auf zum Beispiel das Starten von E-Mail, Musik, Webbrowsing und Telefonieren. Und das ist schon ziemlich umfangreich. Ich bin mal gespannt, was daraus wird oder ob überhaupt was daraus wird. Es kann natürlich sein, dass Google hier, das hat Google in letzter Zeit öfters gemacht, sich das Patent einfach nur mal zur Sicherheit entsichert, bevor wieder so eine Fruchtfirma kommt und das Teil dann an sich reißt. Ja, da sollte man sich das dann lieber auch patentieren lassen. Leider, ich halte ja nichts von Patenten, aber gut, Google kann das Spiel auch spielen, wenn sie dazu gezwungen werden. Ja, und dann wird halt alles patentiert, was sinnvoll ist oder was auch nur im Entferntesten sinnvoll wäre in Zukunft vielleicht. Ja, ja. Ne? Wer weiß, wer weiß. Nun gut. Also, dann, was haben wir noch? 4K-Auflösung. Ja, meine Meinung, Verschwendung von Speicherenergie und Ressourcen. Hier stellt nämlich Android Authority die Frage, 4K on Android, ist das wirklich, muss man das wirklich haben oder ist das ein Overkill? Ja. Was ist 4K? Also, wie soll ich denn das sagen? Es stimmt zwar jetzt nicht so ganz, ja, aber grob gesagt, fast viermal mehr Pixel als HD, Full HD. Das heißt, Full HD 1920 mal 1080 und 4K-Auflösung werden 3840 mal 2160. Braucht man sowas? Nein. Ganz klar, ganz klare Aussage, nein. Und zwar weder an Handy, weder am Tablet noch am normalen TV. Ja. Für Kinos wäre das vielleicht interessant, da wäre die Qualität vielleicht ein Fünkchen besser. Ja. Aber ansonsten nein. Und ich kann es nicht verstehen, was hier abgeht gerade. Hier wird ohne Rücksicht auf Ressourcenverschwendung offenbar agiert, dass das natürlich dann auch wieder mehr Rechenleistung benötigt, viel mehr Rechenleistung, das dürfte klar sein. Dadurch wird natürlich auch der Energieverbrauch wieder höher. Ressourcen werden verschwendet, das heißt, schnelle Prozessoren werden so arbeiten wie die heutigen normal guten Prozessoren, weil sie nämlich damit beschäftigt sind, Pixel rumzupushen. Ja? Also man kann auch alles übertreiben, spätestens da, wo die Grenze des menschlichen Auges aufhört, ja, da sollte doch auch das Aufhören mit diesem Pushen von immer mehr Pixeln, das ist doch nur noch ein Prestige-Ding. Also, ja, ein schnellerer Prozessor, davon hat man was. Aber von mehr Pixel, wenn es das menschliche Auge gar nicht mehr erkennen kann. Und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ihr könnt Augen haben, so gut wie ihr wollt. Ihr könnt ab einem gewissen Punkt das nicht mehr erkennen. Das ist wissenschaftlich belegbar. Ja. Und damit stellt sich die Frage, was soll das Ganze? Ja. An einem Handy-Display oder an einem Display 8 Zoll, ja, 10 Zoll, kann man solche Auflösungen eben mit dem Auge gar nicht mehr erfassen. Ja. Apple hat das überhaupt erkannt übrigens, ja, mit dem sogenannten Retina-Display. Ja, damit wollen die anspielen auf die Qualität, die eben das menschliche Auge verarbeiten kann, Retina-Qualität, und mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ja. Ein Adler hat eine etwas höhere Auflösung des Bildes, die ihr seht, aber solange ihr eben kein Adler seid, nützt euch das nichts. Ja. Menschliche Augen sind eben nicht für die Höhe dieser Auflösung gedacht und nur wenn dann ganz große Flächen ausgenutzt werden, dann kann da natürlich ein Unterschied gesehen werden. Deswegen für Kinoleinwände beispielsweise könnte man so eine 4K-Auflösung durchaus, könnte da durchaus sinnvoll sein. Die meisten Kinos haben keine 4K-Auflösung, sondern arbeiten mit wesentlich niedrigeren Pixel per Inch raten, ja, und naja, ich sag mal, Das Kinoprogramm läuft trotzdem vollkommen überteuert. Also, ich kann das so gar nicht richtig verstehen, was hier überhaupt damit erreicht werden soll. Ich denke, das ist so eine Art Schwanzvergleich. Ja, mein Handy hat aber eine höhere Auflösung auf deins, ja, oder ja, meiner hat so viel Pixel, ja. Und, das erinnert mich so an Badesalz-Geschichten, ja, so, ja, mein Handy stärker als dein Fax, ja. Ich verstehe es nicht, ja. Also ihr wisst, das habe ich ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, musste ja dafür auch Kritik einstecken, dass ich ein Verfechter bin von technischen Daten. Ja, ich will Power, ich will Leistung haben, auch wenn sie manchmal überdimensioniert ist. Aber auf jeden Fall will ich Leistung haben, wenn es nützlich ist. Ich will keine unnütze Auflösung haben, die Ressourcen verschwendet, Geld kostet, Energie verbraucht und damit die restliche Entwicklung, wieder zurückwirft. Ja, das geht nicht. Und deswegen bin ich auch von Anfang an auch mit dem HD skeptisch gewesen. HD-Auflösung auf einem Handy-Display braucht man nicht. Ja, gut, man hat's. Aber dieses 4K, das entbehrt jeder Grundlage, ja, für solche Bildschirmgrößen. Ja, unmöglich. Also auch für einen normalen TV, für ein normales TV, da wurde vor einiger Zeit auch das 2K, ja, ich möchte nicht sagen eingeführt, weil im Prinzip interessiert sich da keiner dafür. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist auch bei der normalen Bevölkerung das HD mittlerweile, die Leute kaufen HD-Fernseher, weil es keine anderen Fernseher mehr gibt. Bewusst HD kaufen sich nur wenige Prozent der Konsumenten. Das sieht man auch daher, weil dass die HD-Angebote der Sender, wie zum Beispiel der Kabelnetzbetreiber etc. oder der Abo TV-Sender mit HD trotz massiver Werbung für diese HD-Angebote kaum in Anspruch genommen werden und sich die Leute mit SD-Qualität zufrieden geben, obwohl diese mittlerweile auch künstlich extrem verschlechtert wird, offenbar um eben die HD-Pakete zu pushen. Ja, also das, was man übers TV sieht, über Kabelnetzbetreiber, digital in SD-Qualität, ist bei weitem nicht das, was mit SD-qualitätsmäßig möglich ist. Ja, das war damals auch bei der DVD, als sie herauskam, die große Diskussion. Da kamen DVDs raus, die haben so eine miese Auflösung gehabt, dass man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Denn es gab nämlich dort auch Auflösungen und die gab es sehr oft, diese Auflösung, von irgendwas mit 328 mal irgendwas Bildpunkte Auflösung. Ja, und deswegen muss man da auch ganz klar sagen, dass die SD-Qualität, wenn diese voll ausgereizt wird, bitratenmäßig und auflösungsmäßig, dass die eben von einem normalen Mensch am normalen TV, ja, sagen wir mal 80 cm Bildschirmgröße, ja, in der Regel nicht zu unterscheiden ist. Ja. Auch das haben Tests eindeutig belegt. Aber gut. Ich sag ja nicht, dass man unbedingt jetzt den kleinsten Nenner nehmen muss, ja. HD, okay, alles klar. Wer das unbedingt braucht, ist es in Ordnung. Aber 4K, das finde ich, das nimmt der Entwicklung Fahrt weg. Und von der Ressourcenverschwendung brauchen wir gar nicht erst zu reden. Was das bedeutet, sieht man mit dem Sony Ultra HD 4K Video Streaming. Wie das, wenn sich das durchsetzen würde, wie das bewältigt werden sollte von den Netzen, von der Übertragung her bei Videostreamen, das ist mir noch vollkommen rätselhaft, ja. Und ja, also nö, da möchte ich lieber die Bandbreiten für was anderes nutzen, nämlich zum Beispiel, dass man vernünftig im Internet surfen kann. So. Dann komme ich jetzt nach all den Kontroversen hier in den News und den Themen hier, komme ich jetzt zu Community-Nachrichten. Da wurde ich jetzt schon per Mail angeschrieben vom Silvio, wegen Chromecast und Miracast. Ja. Ich mache da auf jeden Fall, will ich da noch was machen dazu, Chromecast versus Miracast, ja, nur ihr müsst mir da ein bisschen Zeit geben, weil ich habe momentan von Miracast null Infos, null, und ich habe auch keine Hardware, um das auszuprobieren. Von daher kann ich momentan noch überhaupt gar nichts dazu sagen. Und ich muss da erst kräftig recherchieren. Das ist nicht auf die Schnelle getan. Deswegen leider gebt mir noch ein bisschen Zeit, aber ich möchte nur ungern über Sachen reden, die ich überhaupt gar nicht probiert gesehen habe. Ja, und deswegen wird es noch ein Momentchen dauern. Aber auf jeden Fall habe ich das schon als Thema fest geplant, dass das irgendwann in den kommenden Sendungen mal aufgefasst wird. Denn in der Tat ist natürlich sowas wie Miracast als Alternative zu dem Chromecast, das würde ich mal sagen, Google in Deutschland kräftig in Sand gesetzt hat, ja, oder in Europa überhaupt, wäre das natürlich schon gut. Ja. Aber dennoch, wie gesagt, muss ich da erst noch drüber recherchieren. Ja. Dann noch, der Stefan hat mir noch was geschrieben, und zwar mit der Chromecast-App. Die ist jetzt in der Tat weltweit verfügbar. Ja, Giga hat es geschrieben auf der Webseite, und nachdem das ja offenbar aus Versehen erstmal bei Amazon ausgeliefert wurde weltweit, konnte man zwar den Stick kaufen, aber eben die App nicht herunterladen. Dann hat Amazon reagiert und hat den Stick wieder USA-only gemacht. Und jetzt kann man aber die App weltweit herunterladen. Also ein ganz großes Tohuwabohu, und ich habe schon echt keine Lust mehr. Also ich habe keine Lust mehr auf Chromecast, sorry. Das ist alles ein Riesenmist, und hier zweite, dritte Klasse, ne, kann Google behalten, sorry. Ich bin da heute wirklich sehr genervt deswegen, und ich finde, es ist keine Art und Weise, was da Google macht, und die können Chromecast behalten. Ganz einfach. Da gibt es jetzt durchaus Alternativen, die ich auch schon mal angesprochen habe, über DLNA beispielsweise. In jedem Samsung-Handy ist ein DLNA-Server drin, und wer dann noch ein Samsung-TV-Gerät neueren Datums hat oder einen Blu-ray-Player oder DVD-Player neueren Datums, der hat die All-Share-Funktion drin, der braucht sowas wie Chromecast überhaupt nicht. Ja, ganz klar. Dann Ubuntu 13.10 für Nexus 4 und Galaxy Nexus erhältlich in der offiziellen Version. Also nichts Beta oder so, sondern eine stabile Version steht ab sofort bereit für die Geräte zum Herunterladen und Installieren. Ja, ich würde es gern ausprobieren, aber der Nexus 4 ist eben halt im produktiven Einsatz. Ich kann es leider nicht ausprobieren da drauf. Ich würde zu gern mal testen, wie das läuft. Die Aussagen gehen halt schon auseinander. Auch bei der Beta-Version habe ich alles gelesen zwischen furchtbar schlimm bis zu das beste Betriebssystem, das es gibt. Ja, also ich kann's eben auch da sehr schlecht einschätzen, aber vielleicht kann ich mal mit jemand sprechen, der eben sich durchgerungen hat, das auf seinem Nexus 4 zu installieren und volles Risiko einzugehen. Gibt halt nur wenig Apps dafür. Und so viel ist natürlich dann auch klar, dass es nicht für jeden ist. Ja, aber es könnte eine Alternative sein, gerade im Hinblick auf den ganzen NSA-Skandal und so weiter, weil das Ubuntu 13.10 ist ja Open Source Software, entsprechend ist es kontrolliert, und man könnte da auch das durchaus als Sicherheitsmerkmal dann einstufen. Jedenfalls wird es da die NSA wesentlich schwieriger haben, Zugriff zu erlangen, auch schon wegen der Einstellung her der Entwickler, die für solche Systeme entwickeln, da die des Öfteren mal auf die Idee kommen, vielleicht auch mal etwas zu programmieren, was nicht immer synchronisiert wird mit der Google Cloud. Jetzt komme ich so langsam zur App der Woche. Eigentlich wollte ich diesmal die App der Woche habe ich vor, gerade mal einen Kalender zu suchen. Eine Kalender-Applikation, die eben wegen dem NSA-Skandal eben auch ermöglicht, einen richtig guten Kalender zu führen auf Android ohne Anbindung an das Google-Backend. Und ihr werdet es nicht glauben, sowas gibt es nicht. Ich habe gerade mal 4 Kalender-Applikationen gefunden, die halbwegs nutzbar sind und nicht das Google Backend benutzen für den Kalender, für den Google Kalender und nicht synchronisieren. Und keine davon war so gut ausgerüstet, ausgestattet, dass ich sagen würde, das kann mein Acal ersetzen. Ja, Acal, das ist ein Web-DAV-Client. Entsprechend ist das auch nicht offline, sondern im Gegenteil, nur online. Ja, da gibt's gar keine Offline-Funktionalität prinzipiell. Also man kann zwar Termine eintragen, die werden aber sofort gesynkt, wenn wieder hier Verbindung ist. Ja, aber so ein richtiger Offline-Kalender ist es nicht. Und deswegen ist es natürlich auch ausgeschieden. Außerdem ist es natürlich auch so, dass das Acal ziemlich instabil läuft bei mir. Sehr, sehr schade. Aber geht nun mal nicht anders, ne? Aber ich wollte ja eigentlich einen Kalender, der überhaupt nicht synkt. Denn mittlerweile reicht mir einfach ein Kalender auf meinem Nexus 4. Der braucht nicht nach außen zu synken. Es reicht mir, wenn ich Backups machen kann über die Exportfunktion auf SD-Karte exportieren. Ich habe ja schon noch gar nicht gewagt, iCal-Export, jetzt geschweige denn Import, zu wollen, ja, aber selbst da habe ich dann nichts mehr gefunden. Eine App ist mir aufgefallen, die würde vielleicht gehen, die nennt sich Cute Calendar. Cute Calendar, die werdet ihr aber im Market nicht finden, denn die ist in unserem Land nicht verfügbar. Die gibt's offenbar nur in Japan. Komischerweise die Firma selbst hat viele, viele andere Kalender-Applikationen auch bei uns verfügbar. Vielleicht ist es nur ein Versehen, dass es dieses Cute Calendar bei uns nicht gibt. Zum Beispiel Icon Calendar ist von denen verfügbar, nur das hat noch nicht mal eine Repeat-Funktion, also das heißt für wiederkommende Aufgaben. Ja. Und ja, deswegen ist die Kalender-App geplatzt. Alle anderen Kalender-Apps synchronisieren mit dem Google-Backend oder verlangen eine Synchronisierung oder klinken sich sofort ein und schreiben die Daten in den Backend von Google Kalender, und damit ist es natürlich nicht mehr sicher, ja, wenn man diesem Google Service nicht mehr traut, ja. Und deswegen ist es keine Alternative. Gut, also dann habe ich ein bisschen rumgesucht, und was habe ich gefunden? Eine App, die etwas kann, was ich schon sehr lange vermisst habe. Folgendes. Ich guck mir gern, ja, ich schmück's mal ein bisschen aus. Ich guck mir gern Doctor Who auf myvideo.de an. Das ist ganz legal. Könnt ihr auch machen. Super. Ja. Regelmäßig schließe ich dann meinen Laptop drüben am Fernseher an. HDMI, zack. Und natürlich bleibt der Laptop, Richtung Fernsehen stehen. TV, ja. Weil das HDMI-Kabel, so lang ist es nicht. Klar, hat ja keine 10 Meter. Und, weil so groß mein Zimmer ist. Yay. Und auf jeden Fall habe ich dann das Problem, dass ich regelmäßig vergesse, meine Funkmaus mit rüberzunehmen. Ja, also schön hingockt, TV angeschaltet. Ja, und oh nein, die Maus ist wieder drüben im anderen Zimmer. So, vorbei ist es damit. Hier kommt Wi-Fi-Maus. Wi-Fi-Maus macht eigentlich nichts anderes als das Display vom Handy oder vom Tablet zu nutzen, um eine Maus zu simulieren, beziehungsweise ein Trackpad. Da muss man natürlich einmal die App installieren. Wi-Fi Maus, die es im Play Store gibt. Und einen Serverteil, der auf dem Computer installiert werden muss. Ja. Das ist ja selbstredend. Schön ist, dass dieser Server für alle großen Systeme gibt. Das heißt, Windows, macOS und NewBlast Linux werden unterstützt, Ubuntu und Linux Mint. Bei der 64-Bit-Version von Linux Mint musste ich den Server selbst kompilieren. Das Source Code ist auf der Seite verfügbar. Thank you, Open Source. Dann hat es funktioniert. Es war wirklich nicht kompliziert. Also das kann man auch so, wenn man als also von Linux-Entwicklung keine Ahnung hat, kann man das durchaus machen. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Anleitung ist als README-Datei dabei. Und wer 32-Bit-System installiert hat, der kann einfach die fertige Binärdatei herunterladen als Debian-Paket und es einfach auf Ubuntu oder Mint installieren, kein Problem. Und dann hat man eben ein Trackpad, bei dem man ganz normal mit Finger, klar, die Maus bewegen kann auf dem Display vom TV bzw. vom Laptop oder vom anderen Computer, egal. Das funktioniert wunderbar. Gleichzeitig hat man unten noch ein Mausrad eingeblendet, bei der man eben auch das Scrollen emulieren kann von der Maus. Und auch wenn man mit zwei Finger hoch und runter zieht, scrollt man auch. Ja. Wer mit einem Finger tippt, kurz tippt, zack, da ist das ist dann natürlich der Mausklick. Wer drei Finger tippt, der hat den rechten Mausbutton und somit sind alle Grundfunktionen der Mausbedienung abgedeckt. Perfekt. Was soll man dazu noch sagen? Ja. Sehr schön. Es gibt hier die freie Version. Damit kann man die Grundfunktionen ganz normal benutzen. Wer die Pro-Version kauft von Wi-Fi Maus, die kostet 2,32 €. Der kann dann auch Shortcuts benutzen, ja, das bedeutet also so Remote Keys, beispielsweise um Media Player zu steuern auf dem Rechner, ja, auch ein Keyboard kann man einblenden dann, um eben zu tippen, also wenn man eine Eingabe machen will, auch das ist ja zum Beispiel interessant, wenn man jetzt nur mal kurz was suchen möchte, ja, aber dafür nicht an wieder eben die Tastatur rüberschleppen will, die Funktastatur oder so, auch hier dann einfach auf dem Handy-Display tippen und am Computerbildschirm anscheinend das. Also es gibt schon einige Anwendungen, eben wenn man den Rechner am TV hat, besonders, ja, wo man damit durchaus vernünftige Sachen machen kann. Und die Kommunikation zwischen der App und dem Server lief dann auch ganz reibungslos. Server kompiliert bzw. installiert, je nachdem, was ihr für ein System habt. Dann Auto-Connect oder, wenn das nicht funktioniert, einfach eure IP-Adresse vom Computer eingeben und dann auf Connect und schon werdet ihr verbunden und zack, könnt ihr das Ganze benutzen. Einfacher geht's eigentlich kaum noch für das, was man macht. Es funktioniert alles. Wie gesagt, Grundfunktionen sind alle vorhanden. Bei der Pro-Version auch noch viele anders. Lautstärkeregelung, Texteingabe, Shortcuts, ja, um Programme zu starten, beispielsweise den Browser mit einem Tastenklick, zack, und. Und damit muss ich sagen, eine rundum gelungene App. Deswegen App der Woche von mir, Wi-Fi Maus, kostenlos und die Pro-Version 2,32 €. Und damit, wie ihr wisst, App der Woche, der letzte Punkt und damit ist der Uncast für heute wieder beendet. Das war's dann. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt zu den Themen oder auch ganz neue Themenvorschläge, könnt ihr die schicken unter Google Plus, Uncast Community. Ja, einfach oben Uncast eingeben und dann die Community auswählen. Oder ihr schreibt eine Mail rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. RYO. Und ihr findet auch den GPG-Key, also mittlerweile klappt es mit der Aussprache, auf der Seite, damit ihr auch mehr verschlüsselte Mails schicken könnt. Und die Seite mit den ganzen Links und weiteren Informationen zu den Themen, die heute behandelt wurden, findet ihr unter antcast.zenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, zenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und natürlich bis nächste Woche. Tschüss!